Ja, Gründonnerstag, Karfreitag, dann die Osternacht, das Osterfeuer vor der Tür, 6 Uhr Gottesdienst, wir kennen das alles. Vielfach erlebt, dann der Ostermorgen und dann schließlich der Ostermontag, ein Fest, das wir viele, viele Male gefeiert haben. Wir wissen, was kommt. Und dieses Osterwunder, wir kennen das Osterwunder, berührt es uns noch, die Ostergeschichte, dutzende Male gehört, verwundert uns das noch? Ich muss gestehen, bei mir oft nein, es ist einfach zu vertraut. Deswegen möchte ich heute mal den Blick auf einige kleine, ich nenne es jetzt mal Kuriositäten wenden, wir können das auch Wunder nennen, die in dieser Karwoche vor 2000 Jahren sich ereignet haben, während Jesus das letzte Mal nach Jerusalem gegangen ist. Nennen wir es mal kleine Wunder, kleine Zeichen für Gottes Macht, für Gottes Eingreifen. Können wir den Blick, auch unseren Blick darauf schärfen, was bei Gott alles möglich ist. Ja, wir gehen entspannt mal in die Feiertage. Ich habe so ein bisschen mal an meine Vergangenheit, an meine Jugend zurückgedacht. Heute war ja ein richtiger Frühlingstag. Wir haben Ostern immer eine Wanderung gemacht, einen sogenannten Osterspaziergang. Der ging dann so durch ein Flusstal oder mehr so ein Bachlauf. Wir haben immer Gummistiefel angehabt, immer Regenzeug. Das war meistens regnerisch. Und wenn wir nach 3-4 Stunden zurückkamen, dann waren wir eigentlich alle immer durchgefroren und haben uns gefreut, wir Kinder auf den warmen Kaffee von den Eltern, wir auf den Kakao, die Eltern dann auf den Kaffee. Ostern kalt und regnerisch. Und Jesus? April, unsere Jahreszeit, nach Jerusalem, zusammen mit seinen Jüngern und sicherlich noch einige weitere Menschen im Gefolge, hinauf auf diese Stadt zum Passafest Israel im April. Das sind 20, 25 Grad, manchmal, wenn die Sonne scheint, auch etwas mehr, auch wenn die Nächte noch kalt sind. Die Wege darauf sind staubig und wahrscheinlich ist man froh, wenn man dann oben angekommen ist. Ostern in Jerusalem, damals Passa in Jerusalem, das ist eine besondere Zeit. Man weiß es nicht genau, man schätzt so, Jerusalem hatte zu damaliger Zeit um die 20.000, 25.000 Einwohner, also Obertshausen, bisschen dichter gepackt, aber am Passafest, da war die Hütte voll. Das ist so wie IAA und Buchmesse und nebenbei spielt dann noch Eintracht Frankfurt gegen Bayern München. Frankfurt rappelvoll, da fährt keine Bahn, kein Zug mehr, da kommen sie nirgendwo rein. Ausnahmezustand. So war Jerusalem an jedem Passatag. Ja, und für Jesus ist das kein Spaziergang jetzt auf diese 750 Meter, denn er weiß, was auf ihn zukommt. Er weiß, das sind seine letzten Tage. Er weiß, wohin ihn dieser Weg führt. Im Lukas-Evangelium lesen wir: Und Jesus ging voran und zog hinauf nach Jerusalem. Als er an den Berg kam, der Ölberg heißt, da sandte er 2 Jünger und sprach: Geht hin in das Dorf, das gegenüber liegt. Und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem auch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sagt so: Der Herr bedarf seiner. Und die er gesandt hatte, die gingen hin und fanden, wie er es ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihnen: Was bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen: Der Herr bedarf seiner. Ja, jetzt möchte ich mal Sie an den nächsten oder übernächsten Samstag gedanklich führen, wenn Sie vor Ihrer Garage stehen und das Auto rausholen. Es wird ja samstags gewaschen. Wer hat ein eigenes Auto oder eins zur Verfügung? Doch die meisten. Ja, und dann stehen Sie da und es kommt jemand vorbei. Mit dem elektronischen Schlüssel geht das ganz einfach. Dann macht Ihr Auto auf, so schnell können Sie gar nicht gucken. Setzt sich rein und will losfahren. Wie ist so Ihre Reaktion? Begeisterung? Irritation. Ich glaube, Sie stehen nicht daneben und gucken und warten, bis das Auto weg ist, sondern Sie sind relativ schnell an der Fahrertür, machen die auf und was machen Sie denn da in meinem Auto? Sehen Sie mal zu, dass Sie da rauskommen. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Und die Antwort? Der Präsident braucht das Auto. Na, dann ist ja alles gut, ne? Oder was antworten Sie dann? Vielleicht geht Ihnen so gedanklich durch den Kopf. Präsident, welcher Präsident? Von wem spricht er da? Putin? Trump? Steinmeier? Keine Ahnung. Hat er nicht eine eigene Fahrgesellschaft, die ihn transportieren kann von A nach B? Warum soll der mein Auto nehmen? Das ist meins. Ich denke mal, in dieser Art und Weise würde die Reaktion sein. Der Chef braucht es, der Präsident braucht es und damit ist alles klar, kommt gar nicht in die Tüte. Schließlich wollen Sie ja wissen, wenn Sie sich schon wirklich diesem kleinen Entführungskommando beugen müssen, wann kommt dann das Auto zurück? Ist es versichert? Kommt es heil zurück? Hier in dieser Geschichte, zwei Landstreicher kommen vorbei, binden einen jungen Esel los und der Besitzer macht nichts. Als sie das Füllen losbanden, sprachen seine Herren zu ihm, warum bindet ihr das Füllen los? Sie aber sprachen, der Herr bedarf seiner. Punkt. Ach so, der Herr, Jesus. Na, dann ist ja alles klar. Ich glaube nicht, denn wer ist denn dieser Herr? Wie bekannt ist denn Jesus eigentlich? Da laufen jetzt zwei Landstreicher rum, sicherlich nicht gut gekleidet, dreckig, staubig. Und Wanderprediger gab es damals viele. Menschen, die Wunder getan haben, gab es damals viele. Da war Jesus nicht der Einzige. Eine kleine Kuriosität, denn er lässt das Füllen ziehen. Aber gut, sei es drum. Jesus weiß. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste, heißt es im Lukas. Und er, Jesus, sandte Petrus und Johannes aus und sprach, geht hin und bereitet uns das Passahlamm, damit wir es essen. Sie aber fragten ihn, wo willst du, dass wir es bereiten? Und Jesus sprach zu ihnen, siehe, wenn ihr hineinkommt in die Stadt, wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Wasserkrug, folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht und sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt dir sagen, wo ist die Herberge, in der ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern. Ja, wir hatten es eben, Bayern München, Eintracht Frankfurt, Buchmesse und IAA. Und Sie dürfen jetzt in Frankfurt oder nur in Obertshausen, das ist eine kleinere Stadt, einen Tisch reservieren für 15 bis 20 Personen. Alte Schmiede, Nachtwächter, Teutonia, kurzfristig, morgens, ne? Und abends brauchen Sie den Tisch, das können Sie vergessen. Das wird nicht klappen. Da müssen Sie Wochen vorher anfragen, ob das geht. Kurzfristig geht da gar nichts. Passa in Jerusalem, die Einwohnerzahl hatte ich vorhin gesagt, so 20, 25.000. Die Stadt hat zu dieser Zeit, man weiß es nicht genau, zu Passa, so zwischen 70 und 100.000 Menschen zu beherbergen. Denn das Passafest ist das größte, das höchste Fest. Und da strömen sehr viele Juden aus ganz Judäa, Israel hinein in diese Hauptstadt. Mal ebenso einen Raum reservieren, die Stadt ist überfüllt. Die Menschen campen auf den Straßen, in der Stadt, vor der Stadt, wo man hintritt, überall Pilger. Und die Einwohner selbst feiern natürlich auch Passa. Sie rücken zusammen mit ihrer Familie. Man genießt diesen Abend gemeinsam und erinnert sich daran, was Gott getan hat vor vielen, vielen hundert Jahren, Auszug aus Ägypten, ein fester Ritus. Und hier in dieser Geschichte, Petrus und Johannes, beiden Lieblingsjünger, sie gehen und sollen nach einem Raum fragen. Die Theologen, die Historiker wissen das, wer als Pilger nach Jerusalem kommt, der hat Anspruch, von einem Einheimischen aufgenommen zu werden und mit Passa zu feiern. Das ist geschriebenes Recht damals unter den Israeliten. Aber 12 Personen und dann noch ein paar dazu. Als junge Familie haben sie heute Anrecht auf einen Kindergartenplatz. Wenn keine Erzieher da sind, dann nützt ihnen das Recht überhaupt nichts. Aber hier in der Geschichte, es ist alles vorbereitet. Petrus und Johannes gehen in die Stadt und sie begegnen einem Fremden und sie fragen nicht, hast du Raum, sondern wo ist der Raum? Eine weitere kleine Kuriosität. Jesus weiß. Und im Johannesevangelium heißt es, und nach dem Abendessen stand er, Jesus, vom Mahle auf, legte seine Kleider ab und nahm seinen Schurz und umgürtete sich und dann goss er Wasser in ein Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen. Ja, das folgt direkt dem Abendmahl, diesem letzten Abendmahl, an das wir heute gedenken, Gründonnerstag. Und aus den Schilderungen und den Bildern haben wir so eine Vorstellung davon, wie Abendmahl sich vielleicht abgespielt haben könnte. Es ist damals die Hauptmahlzeit. Man sitzt zusammen, die Jünger hier mit Jesus, in der Tischgemeinschaft. Alle sind müde und erschöpft von diesem Tag, haben ihn verbracht im Staub und in Wärme und freuen sich jetzt über einen reich gedeckten Tisch. Brot ist aufgelegt, Lammfleisch, Oliven, Gewürze, verschiedene Früchte und es wird Brot gereicht, Wein gereicht. Der Tisch ist reich gedeckt. Gemeinsam verbringt man diesen Abend, wie viele andere Abende natürlich auch. Und die Gespräche des Tages, die gehen über das, was man so erlebt hat, das Wichtige oder auch die Banalitäten, Geschichten, die wir erlebt haben. Ich stelle mir oft so diesen Abendmahlstisch vor. Wir haben ein Bild, Dani, ich glaube, du musst eins zurück oder zwei, wo es dann einen Tisch gibt in der Mitte und Jesus sitzt da dran und alle Jünger sitzen andächtig drumherum und lauschen, was Jesus denn gesagt hat. So wie auf Wikipedia sah es definitiv nicht aus, denn man hat in der Regel im Liegen gespeist. Die Essen waren auf Nahrungsmittel auf kleinen Tischen und man lag vor diesem Tisch. Sie kennen diesen Ausdruck, der Lieblingsjünger lag an der Brust des Herrn, weil man hat im Liegen gegessen. Das Bild können wir also schnell wieder abschalten, das ist mittelalterliches Bild. Und wenn einer liegt und die 12 Jünger liegen da drum rum, dann können Sie sich vorstellen, dass nicht alle direkt bei Jesus liegen können. Und dann bildet sich das, was sich auf jeder Geburtstagsparty auch bildet, nämlich kleine Gesprächskreise hier und dort, die, die dicht an Jesus dran sind, die hören, was er sagt. Und die weiter weg sind, die tauschen sich mit ihren Sitz- oder Liegenachbarn aus. Und man spricht über Wichtiges und Unwichtiges. Und es treten auf die üblichen Rangeleien, wenn Menschen zusammen sind. Zum Beispiel, wer ist unter uns der Höchste? Wer darf bei Jesus im Himmelreich an seiner rechten oder an seiner linken Seite sitzen? Was ist so wichtig? Ein Zeichen dafür, dass keiner von den Jüngern gecheckt hat, was hier jetzt passiert. Aber Jesus weiß. Und in diesem Johannesevangelium endet dieses Mahl. Eigentlich beginnt es mit einer Fußwaschung, aber es endet mit einer Fußwaschung. Ein Ritual, mehr als ein Ritual. Denn sie gehen zu einem Abendessen und die niedrigsten Angestellten im Hause, kann man nicht sagen, die niedrigsten Sklaven des Hauses, haben den Auftrag der Mahlsgemeinschaft, die Füße zu waschen. Und hier, Jesus macht es. Und die Jünger, barfuß unterwegs oder auf Sandalen durch die staubigen Straßen von Jerusalem, ich weiß nicht, wie die Füße aussehen, stellen Sie sich's vor, und da jetzt Hand anzulegen und Füße zu waschen. Jesus selbst sagt, ich bin Herr und Meister, und das ist richtig, aber hier mache ich euch gleich, ich stelle mich auf eure Stufe und ich stelle mich noch tiefer. Ich diene euch. Es waren jetzt drei kleine Episoden, die sich in dieser Woche vor Ostern, dieser Karwoche, ereignet haben. Nichts Besonderes, aber doch hat sich etwas gefügt. Und aus unserer heutigen Sicht ist alles etwas Besonderes. Wir gucken auf das Große an Karfreitag, das, was uns frei macht, was uns die Möglichkeit gibt, uns neu, frei von unseren Eigenschaften und Sünden, uns Gott zu nähern. Wir gucken auf Ostersonntag. Aber wir können auch auf diese kleinen Dinge schauen, diese kleinen Wunder, die in unserem Alltag passieren, wo etwas passiert, was wir nicht gemacht haben. Bewahrung, ein Geistesblitz, ein guter Gedanke, ein gutes Gespräch. Gott greift ein, auch in unserem Alltag. Unser Herr ist da, nicht nur vor 2000 Jahren gekreuzigt, gestorben und begraben, sondern auch hier und heute. Unser Herr ist auch heute da, an deiner Seite, an meiner Seite. Und er geht mit uns in dieses Osterfest, an deiner Seite, an meiner Seite. Und erfüllt deinen Geist und meinen Geist. Vater im Himmel, hab du Dank für die großen Wunder, die du getan hast, die berichtet sind. Danke für dieses große Osterwunder, was jetzt vor uns steht, wo wir nochmal dran denken, Karfreitag und Ostersonntag. Danke aber auch für diese vielen kleinen Dinge in unserem Alltag, wo du eingreifst, Dinge gerade machst, Dinge ermöglichst, Dinge zusammenfügst, die wir so nicht machen können. Danke, dass du auch uns kennst, in unserem Leben, auf unserem Lebensweg, dass du mit uns gehst. Amen.